Wo die Ägypter ihre Pyramide von Gizeh gebaut haben und wo sie die letzten Steinbrücke von den 2,3 Millionen Steinen, die sie da aufeinander gehäuft haben, in einer gewissen Ordnung, fertig waren, haben sie können die Werkzeuge auf die Seite legen und sagen so, das wäre geschafft. Und diese Pyramide steht heute noch ganz leicht beschädigt. Und man sieht heute noch, was sie dort errichtet haben. Und viele Leute, und Christen, verstehen manchmal Bekehrungen so ähnlich, wie eine Pyramide gebaut worden wäre. Sie haben lange gesucht, sie sind vielleicht durch verschiedene Umstände, durch verschiedene Konflikte hin und her gerissen. Endlich zum Glauben an Jesus gekommen, das Geheimnis vom Leben entdeckt. Jetzt haben sie erreicht, nach was sie gesucht haben. Jetzt kann ihnen ja nichts mehr schaden, jetzt gilt es nur noch zu warten, bis die Herrlichkeit kommt, bis das Himmelreich anbricht. Aber so ist es eben nicht. Wir sind nicht ein aufgebautes Monument, das wir anschauen, wie eine Statue. Sondern wir sind lebendige Organismen. Was wir erlebt haben, wo wir unser Leben Jesus anvertraut haben, ist nicht, dass wir ein Denkmal geworden sind, sondern das ist ein neuer Anfang. Die Bibel redet von einer Geburt. Ein Anfang in der Beziehung zu unserem Schöpfer. Wir sind also noch im Aufbau. Wir sind noch nicht fertig. Wir stehen in einem Reifeprozess. Da geht die Bibel ganz stark immer wieder davon aus, von dem Reifeprozess. Und ich denke, die Bibel ist viel konsequenter mit dem Reifeprozess, als wir das sind miteinander. Weil wir haben oft das Bild vom Superchrist. Jetzt hat er sich bekehrt, warum macht er denn das jetzt noch? Das sollte er doch jetzt nicht mehr machen. Theoretisch schon. Aber praktisch ist da ein Mensch, der ein neues Leben angefangen hat und wo jetzt ein reifer Prozess in Gang kommt und eben nicht gerade alles weg ist. Das hätten wir manchmal so gerne. Bei den anderen fällt es uns auf, wenn es nicht gerade weg ist. Bei uns fällt es uns nicht so auf, da denken wir, ja, ich bin jetzt halt noch nicht so weit. Wir sind also nicht das Status, sondern wir sind in einem reifen Prozess. Viel gilt es zu lernen und wir müssen durch diesen Prozess durchgehen. Es gibt dann die schnell packen, oder? Ich habe das ja schon öfter gesagt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal einen Kuchen backen kann in meinem Leben. Aber ich weiss wenigstens so viel vom Kuchen backen, wenn man den Ofen zu fest heizt. Und wenn jemand reklamieren will, macht das bitte nachher. Falls ich jetzt etwas ganz Falsches gesagt habe, aber verstehe nicht, was ich meine. Wenn man den Ofen zu fest heizt, dann wird der Kuchen aussen dran sofort gut. Und er sieht gut aus und man denkt, den will ich jetzt sofort essen. Und dann schneidet man den Kuchen auf und nachher merkt man, dass der nicht ganz backen ist. Weil es heiß backen ist, hat sich das verschlossen. Und wenn man weiter in dieser Hitze backen würde, verbrennen, aber innen kommt nicht nah mit dem Backungsprozess oder Reifeprozess. Und nachher gibt es eben die abverheiteten Küchen. Aussen sehen sie backen aus und innen sind sie nicht ganz backen. Und so sind wir manchmal als Christen. Aussen sehen wir aus wie backen, alle sind fasziniert von unserem Leben als Christen. Und innen sind wir noch nicht ganz backen. Weil wir zu schnell vorwärts gegangen sind, Sachen gelebt, wo wir gar noch keinen Reifeprozess durchgegangen sind. Als Christen sind wir ganz verschiedene Gefahren ausgesetzt und auch Kolosser. Und im Verlauf von dem Brief, von dem Kolosserbrief, den wir miteinander anschauen, hat es viele verschiedene Einflüsse gegeben, wo die Gemeinde ausgesetzt waren, wo grosse Gefahren waren. So zum Beispiel der Versuch, mit über verführerischen Reden Christen wieder irgendwo in eine andere Richtung zu bringen. Oder die scheinbare Demut war ein grosses Problem. Da hat es Menschen gegeben in Kolosse, die sind sehr fromm gewesen. Überhaupt, Glaube und Gott, das war sowieso immer ein Thema gewesen. Auch in anderen Kulturen heute in der Welt ist es nicht die Frage, ob ich an einen Gott glaube oder nicht, sondern es ist die Frage, an welchen, dass ich glaube. Das ist nur in Europa, ist das ganz extrem, dass das eher ein Tabuthema ist. In anderen Völkern glaubt man an Gott, ist nur die Frage, an welchen. Und so hat es Leute gegeben mit scheinbarer Demut, die Gemeinde herausgefordert haben, wie sie durch ihre scheinbare Demut irgendwie signalisiert haben, wir leben doch ernster als ihr. Und dann das Käse, der Körper kann stehen, auch mit dem ist Gemeinde konfrontiert gewesen und mit Vorschriften, was man essen und trinken darf und was nicht. Grosse Herausforderungen sind auf die Gemeinde zugekommen und die Menschen, die sind ja erst kürzlich Christen geworden. Und die sind vorher in dieser Gedankenwelt hineingelebt, wo jetzt um sie herum ist und wo sie anfängt zu bestürmen. Und all das hat der Paulus vom Epaphras gehört und das beschäftigt ihn natürlich enorm. Auch die Frage, können jetzt die Christen in dem Umfeld, in dem religiösen Umfeld, ihren Weg gehen und Jesus treu bleiben, trotz all diesen gut gemeinten und anscheinend sehr religiösen und ernsthaften Bestrebungen. Und das ist der Hintergrund vom Gebet, das wir heute anschauen, im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da schreibt der Paulus, darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Also von dem Tag, wo wir das gehört haben, wo uns bewusst wurde, in was für eine Bedrängnis, in was für Herausforderungen ihr steht, haben wir angefangen für euch beten und wir haben nicht aufgehört, immer wenn wir wieder beten, denken wir an euch und beten für euch. Es ist ganz interessant, für was sie beten. Nicht für ein schmerzloses Christsein. Nicht, dass alles klingt und dass ihr in allem Erfolg habt, sondern dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Nur so nebenbei, wer in der Bibel etwas anstreichen könnte, das seine vielleicht unterstreicht, durch seine Macht. Also seit der Paulus von den Umständen Kenntnis hatte in Kolosse, hat er und seine Mitarbeiter angefangen für Kolosse zu beten, für die Christen dort zu beten. Und es ist äußerst interessant, für was das er betet. Und das zeigt uns, wie der Paulus einen Reifungsprozess versteht. Paulus bittet Gott, dass sie erfüllt werden mit der Kenntnis vom Willen Gottes in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Also auch da weiss der Paulus ganz genau, was die Gemeinde braucht, ist ein Wirken von der Seite Gottes her. Er muss erfüllen. Er muss in die Leben hineinwirken. Er muss geistlichen Verstand schenken. Gott ist der Ursprung von dieser Weisheit. Weisheit, Einsicht und Erkenntnis, das sind ganz populäre Begriffe in der damaligen Zeit. In der philosophischen Denken ist es um Erkenntnis gegangen, ist es um Weisheit gegangen. Philosophie kommt ja von dem Begriff, von der Weisheit, die wir so übersetzen. Und Philosophie, da nimmt der Paulus den anderen Bezug drauf. Das sind ganz populäre Begriffe gewesen. Und der Paulus macht jetzt nicht das, was wir vielleicht etwa die würden machen, weil die Begriffe in einer falschen Art gebraucht werden oder falsche Bestimmungen haben, dass man sie gar nicht braucht. Sondern wir sehen immer in der Bibel, dass die Bibel immer Begriffe aus der Umwelt braucht, aber ihnen ihre eigene Betonung gibt. Also er sagt, es geht um geistliche Weisheit und Erkenntnis. Eine vom Geist Gottes gewirkte Erkenntnis. Nicht eine vom Menschheitslehr her, denkt die. Philosophie. Da geht er dann später auch noch darauf ein und dort würde ich dann auch noch intensiver darauf eingehen. Es geht also um eine geistliche Einsicht, um geistliche Weisheit. Also es geht darum, dass sie erfüllt werden vom Geist Gottes in der Erkenntnis. Und so fleht der Paulus zum Vater, dass er Kolosser soll erfüllen. Nichts können wir aus uns selber rausholen. Weisheit, die durchs Leben trägt, die verhebt, bis in die Ewigkeit, die kann nur Gott schenken. Und so sagt der Jakobus der Gemeinde, nicht, sie sollen noch verschiedene Kurse belegen. Ich habe nichts gegen Kurse, sie wissen selber, dass ich auch Kurse mache. Aber er sagt ihnen nicht, ihr müsst noch verschiedene Kurse belegen, weil es euch an Weisheit mangelt. Und noch das Seminar und das Seminar und das Buch und das Buch. Ich habe auch nichts gegen Bücher, ganz viele die haben und lesen es auch. Aber trotz allem, der Jakobus sagt ganz schlicht und ergreifend, wenn jemand von euch nicht weiß, was er in einem bestimmten Fall tun muss, soll er Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihm geben. Denn er gibt sie allen gern und hält niemand seine Unwissenheit vor. Also, Gott gibt dir Weisheit. Wenn so uns an Weisheit mangelt, dann sollen wir Gott bitten. Und macht sie, dass es funktioniert. Ich habe das schon viel müssen machen. Jede Woche, meistens jeden Tag. Aber Gott bietet uns das an, ihn um Weisheit zu bitten. Gerade in Situationen, wo wir reinstehen und oft so viel Unsicherheit, so viel nicht klar ist, was passieren wird. Und anstatt, dass wir einfach zurücktreten und nicht in die Situationen hineintreten, ist viel besser, wir bitten Gott, schenk mir Weisheit und ich gehe in das dunkle Tunnel hin und ich schaue, was jetzt passiert, im Vertrauen auf dich. Ich bin auch diese Woche wieder in einer Sitzung, genau so in die Sitzung hineingegangen, im Wissen darum, ich weiss jetzt nicht, was auf mich zukommt, aber ich vertraue, dass Gott Weisheit schenkt und dass er einen Weg zeigt. Ich hätte von mir aus gesagt, ich gehe gar nicht an diese Sitzung, weil ich weiss gar keinen Weg. Und Gott hat einen Weg gezeigt. Gott schenkt Weisheit. Und jetzt sagt er, soll uns Weisheit schenken, dass wir den Willen Gottes erkennen. Und vielleicht passiert beim einen und anderen Folgendes, wenn ihr das gehört, der Wille Gottes. Kommt sofort der Gedanke an ein Gesetzesbuch, so an einen Kodex. Der Wille Gottes, das heisst, das darfst du und das darfst du nicht. Und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und das darfst du, aber passt dort auf. Das ist ein bisschen, wenn wir von Willen Gottes hören, kommt bei vielen die Assoziation von Gesetz, von das muss man machen und das darf man nicht und das darf man nicht. Aber diese Sicht ist viel zu einseitig und es ist nur die halbe Wirklichkeit von dem, was mit dem Willen Gottes gemeint ist. Zum Beispiel ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein Herzensanliegen von Gott. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen und dass sie gerettet werden. Gott will Menschen retten. Das ist sein Wille. Das ist seine Gesinnung. Es geht nicht in erster Linie um ein Gesetz, sondern es geht um das, was Gott bewegt. Was für was schlägt Gottes Herz? Da geht es um den Gottes Willen. Nicht einfach darum, dass Gott uns ein Gesetzbuch auf die Erde wirft, sondern was treibt ihm um? Wo schlägt sein Herz höher? Was bewegt ihn? Da geht es um den Willen Gottes. Es geht ihm darum, dass Menschen gerettet werden. Und der Paulus schreibt am Timotheus nicht vor, wie er die Menschen soll retten und was er soll unternehmen, sondern er sagt dem Timotheus lediglich, was zentrale Anliegen Gottes ist, dass Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen und dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und immer, wenn wir Menschen helfen, die Wahrheit zu erkennen, wenn wir ihnen helfen, das Evangelium zu verstehen, dann tun wir exakt das, was Gott will und was ihn beschäftigt. Dann tun wir den Willen Gottes. Das hat nicht in erster Linie etwas damit zu tun, das darfst du und das darfst du nicht. Sondern, dass ich weiss, was Gott beschäftigt. Was sein Anliegen ist. Und dass ich mich mit dem Anliegen verbinde. Und wenn du selber noch nicht Christ bist, dann kann ich dir oder ihnen sagen, was Gott für dich heute Morgen will. Er will, dass du erkennst, was er für dich tun hat. Und er will, dass du gerettet wirst. Für das hat er seinen Sohn in die Welt geschickt, weil er gesehen hat, dass wir verloren sind, von Gott trennt, dass wir nicht können in die Gemeinschaft mit ihm leben, weil wir Rebellion ihm gegenüber sind. Und er hat seinen Sohn geschickt, der an deiner Stelle die Schuld auf sich genommen hat. Aber das wird im Kolosser dann noch sehr eindrücklich erklärt. Und er ist für dich gestorben am Kreuz, damit du gerettet wirst. Und wenn du noch nicht Christ bist und du fragst, was ist der Wille Gottes für mein Leben, dann gibt es eine Antwort. Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du gerettet wirst. Er will, dass du in den Himmel kommst und nicht verloren gehst. Gott will, dass du erlöst wirst. Gott will dich retten. Er will, dass du zu ihm kommst und mit ihm Gemeinschaft hast. Das will Gott. Und alles andere, das sind alles Folgen. Also es geht im Willen Gottes um ein Verständnis von einer Gesinnung. Es geht darum zu verstehen, was Gott wichtig ist, was Gott beschäftigt. Es geht nicht in erster Linie um Gesetzesregelungen. Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Das auch jetzt verdeutlichen und ich hoffe, ich setze mich jetzt da nicht gerade in die Nässe, aber mal vorher vielleicht eine Frage. Wer von Ihnen ist noch nie über einen Fußgängerstreifen gelaufen, wo das Lichtsignal rot war? Wer hat das noch nie gemacht? Sie müssen sich nicht genieren, da kann man gut die Hand aufheben. Also jetzt wissen wir schon mal eins, alle haben wir das gemacht. Sind wir mal überlegt, was wir da gemacht haben, warum. Jetzt stehe ich vor einem Lichtsignal. Ich weiss, es ist auf Rot. Ich habe keinen Farbdrucker, sonst wäre es rot. Das Lichtsignal steht auf Rot, ich stehe da und weit und breit ist kein Auto. Und ich habe es pressant. Und jetzt stehe ich da und denke, so etwas. Jetzt muss ich pressieren und jetzt ist das Lichtsignal rot und weit und breit ist kein Auto. Schaue ich schnell um, vielleicht noch über den Polizist um ist und dann zack, drüber. Ich schaue manchmal nicht mal über den Polizist um ist, weil die sagen ja auch nichts mehr. Jetzt kann man sagen, durch das, dass sie das gemacht haben sie ein Gesetz übertreten. Oder? Da sind wir uns einig. Und wenn man will, wenn ein Polizist dort wäre, könnte er sie anhalten und sagen, es tut mir leid, ob sie es pressant haben oder nicht. Das ist die Rechnung, das müssen sie zahlen. Aber jetzt schauen wir mal, was sich in ihrem Kopf abspielt, wenn sie das machen. Sie tun ganz intuitiv tun sie die Idee von dieser Verkehrsanlage aufnehmen. Sie sagen sich, die Verkehrsanlage ist ein Boot, dass ich sicher kann über die Strasse laufen kann. Und dass ein Auto kann sicher über die Strasse fahren kann, ohne dass ein Fußgänger mitnimmt. Aber wenn weit und breit kein Auto ist und ich noch umschaue und wenn ich auf dem Fußgängerstreifen bin und das Auto würde sehen, ich spielend drüber käme, dann ist ja der Sinn von dieser Anlage, habe ich den erfasst. Es geht um die Sicherheit von mir und es geht um die Sicherheit vom Automobilist. Insofern habe ich die Idee von der Lichtsignalanlage verstanden. Ich habe jetzt wohl ein Gesetz übertreten, tun jetzt das aber, das Beispiel kann man nie in allen Teilen anwenden, oder? Auf Gottes Gebot. Also, ich kann dir nicht einmal sagen, ich tue jetzt Stellen, weil der Öpfel hat mir gefallen und das schadet mir gerade nicht, wenn ich einen genommen habe. Weil die Idee von der Migros ist, mit dem Öpfel etwas zu verdienen. Oder? Aber die Idee von der Verkehrsanlage ist, die Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn wir realisieren, dass das eigentlich zum Sisyphus wird, dann rennen wir halt drüber. Und haben das Gesetz übertreten. Aber wir haben die Idee verstanden. Und ich will mit dem nur sagen, es ist mir halt nichts besser als ein Sinn gekommen gerade. Ich will mit dem nicht sagen, ihr sollt jetzt alle bei Rot über
Dings laufen und wenn der Polizist kommt, sage ich eben, dass er morgen im Gottesdienst gehört. Aber ich will mit dem sagen, dass wir lernen müssen, Gesinnung Gottes zu verstehen. Was Gott will eigentlich? Nicht nur einfach das Gesetz. Dann landen wir in einer erbarmungslosen Gesetzlichkeit. Und wir verstehen gar nicht mehr, warum, dass wir etwas machen oder nicht machen. Wir haben gar nicht Gesinnung Gottes erfasst, sondern wir haben Gesetz gelernt. Das darfst du und das darfst du nicht. Und wir machen innerlich, macht der Glaube überhaupt keine Freude. Ich mir vorkomme wie ein Jurist, der immer muss hinter dem Gesetz her sein. Beim Erkennen vom Willen Gottes geht es also nicht darum, in erster Linie die verschiedenen Regeln und Gesetze kennenzulernen. Das ist ein Nebeneffekt, der auch kommt. Was viel wichtiger ist, ist, zu verstehen, was Gott denkt und was Sinn bewegt und was er unter Leben versteht. Nehmen wir mal an, mal von der Gesinnung Gottes, von der Liebe. Von der Liebe, wenn ich das verstehe, dass Gott Liebe ist, kann ich davon ableiten, dass Liebe heisst, dass ich einem anderen keinen Schaden zufüge. Und davon kann ich ableiten, dass ich halt nicht stellen soll, weil durch Stelle ich einem anderen Schaden zufüge. Aber im Vordergrund steht nicht, dass ich nicht stellen soll, sondern dass Gott Liebe ist. Das soll mein Verhalten bestimmen. Dann kann ich alles andere ableiten. Ich muss Prinzip und Gesinnung muss ich verstehen. Nicht die einzelnen Regeln. Das sehen wir jetzt in unseren Kulturen, wo die Werte zerfallen. Häufen sich Gesetze. Warum? Weil die Grundgesinnung nicht mehr klar ist. Darum versucht man mit den Haufen Gesetzen die fehlende Gesinnung zu ersetzen. Darum muss man sagen, das dürfen nicht, das dürfen nicht, das dürfen nicht, das dürfen nicht. Wo man früher gar nicht müssen sagen, weil es gar keine Diskussion war, weil die Grundwerte klar waren. Die Grundgesinnung von einer Bevölkerungsgruppe. Und wenn die nicht mehr klar sind, versucht man es durch Gesetz zu retten. Das geht meistens schief. Oder man kann es auch von einer anderen Seite anschauen. Wir argumentieren auch gerne, und wir hören das gerne, vom Gewissen. Ich lebe nach meinem Gewissen. Das wird manchmal so selbstfrieden gesagt, als sei jede Handlung, die durchs Gewissen gemacht wird oder vom Gewissen gutiert wird, gerechtfertigt ist. Wir sollten mit solchen Feststellungen kritisch umgehen und kritisch prüfen. Das Gewissen übt keine unfehlbare Führung im Leben von einem Menschen aus. Behauptung, das Gewissen ist Gottes persönliche Gegenwart im Herz von einem Menschen und seinem vollkommensten Vertreter in der Welt, ist ein Irrtum. Denn das Gewissen passt sich immer wieder den früheren oder den sittlichen Zuständen und Umgebung an. Und so hat in früheren Zeiten das Gewissen von einem frommen Hindu bei der Schlachtung von einer Kuh laut protestieren können. Aber es hat geschwiegen, wenn sein Kind geopfert worden ist. Oder ein Hindu sagt im Gespräch mit einem Engländer, mit einem englischen Regierungsbeamten, unser Gewissen lehrt uns, dass die Verbrennung von unseren Witwen auf dem Scheiterhaufen mit ihrem toten Gatten richtig ist. Und der englische Beamte sagt ja. Und unser Gewissen sagt, dass es gut ist, wenn wir das Vergehen mit der Todesstrafe bestrafen. Also das Gewissen tut nur einmal zuerst verhaltensweise, wo gültig ist, gutieren oder nicht. Es ist fehlgeleitet, unser Gewissen, und erlaubt uns sogar ohne Protest die grässlichsten Sachen zu tun. Und diese Beeinflussbarkeit von unserem Gewissen sollte uns vorsichtig machen. Jedes Gewissen braucht Unterweisung. Das Gewissen ist ein feiner Mechanismus, der durch den Abfall vom Menschen, durch die Auflehnung, gegenüber Gott aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Und so geht es darum, dass wir unser Gewissen schärfen. Das hängt zusammen mit dem Verstehen, was ist der Wille Gottes, hängt sehr stark auch mit der Schärfung von unserem Gewissen ab. Ich habe hier nochmal so ein Blatt gemacht. Das wäre ich, mein Wille oder mein Gewissen. Das hängt ja oft sehr eng zusammen. Und Gottes Wille, das seine Gesinnung. Und das steht jetzt, da passiert jetzt auch ein bisschen, auch ein Stück weit Reifeprozess in unserem Leben. Das heisst, wir werden immer wieder konfrontiert mit meinem Willen, mit meinem Gewissen, mit meiner Sicht von Leben. Und wir werden konfrontiert mit dem Willen und der Gesinnung Gottes. Und an dem Punkt da, da passieren die Entscheidungen, ob ich am Willen Gottes Recht gebe. Ob ich seine Gesinnung verinnerliche oder nicht. Das kann mir niemand abnehmen. Gott kann mir offenbaren, und so bittet auch der Paulus, erfülle sie mit der Kenntnis von deinem Willen. Das kann Gott machen, aber ich kann dann trotzdem sagen, wenn ich die Erkenntnis habe, aber ich will die nicht für mich als verbindlich entgegennehmen. Da bin ich nicht bereit dazu. Und das ist auch ein bisschen das, wo ein Reifeprozess stattfindet. Paulus sagt im Römerbrief, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wenn das passiert, wenn unser Denken verändert wird, wenn wir immer besser verstehen, was Gott will, dann werden wir sicher ein Urteil darüber haben, was gut und Gott ist und Gott gefällt. Das kennen wir auch. Wir wissen zum Beispiel bei Menschen, die wir sehr gut kennen, bei Freunden, bei engen Freunden, wissen wir genau in gewissen Situationen, der würde es genau das sagen. Das wäre typisch für den. Oder er würde es genau so reagieren auf das. Weil wir den Menschen kennen, wie er ist und was ihn bewegt und was ihn beschäftigt und wie er mit bestimmten Sachen umgeht. Und genau das meint, dass wir erfüllt werden mit Erkenntnis, mit Weisheit vom Willen Gottes, dass wir das wie verinnerlicht haben. Wie würde Gott wohl reagieren? Dass wir das können ableiten aus der Erkenntnis von ihm. Wenn wir den Willen Gottes erkennen, so sollen wir auch dementsprechend handeln. Wir sollen gute Werke Frucht bringen, sagt dann der Paulus. Also zuerst ist die Erkenntnis, die tut uns überhaupt befähigen, richtig zu handeln. Ohne Erkenntnis können wir richtig handeln, da schwimmen wir immer. Also wir müssen irgendwo Gesinnung Gottes verstehen, um richtig zu handeln, sonst sind es Alibi-Übungen oder fromme Krampfunternehmen. Es ist notwendig, dass wir die Erkenntnis von Gott haben und von der erfüllt wird, das befähigt uns dann zum Handeln. Und in allem, was wir tun, sollen wir Frucht bringen, wo aus dieser Gesinnung sichtbar herauswächst. All die Werke, die wir dann tun, sollen fruchtbringend sein. Und das sind auch wieder Begriffe vom Wachstum. Sie sollen Frucht bringen. Und im Galaterbrief, da haben wir heute schon gehört, was heisst, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Friede. Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das sind wichtige Früchte. Es geht also nicht einfach um Früchte, wie viele haben sich bekehrt wegen mir. Wenn ich die Frucht vom Geist, von der Liebe und von der Geduld, von der Barmherzigkeit nicht habe, dann können sich 100 bekehren wegen mir. Aber die Frucht vom Geist stellen wir an unserem Reifeprozess, in unserer Persönlichkeit fest. Die Gesinnung von Gott soll immer mehr Ausdruck in unserem Leben finden. Das hat zur Folge, dass wir zur Erkenntnis, der Erkenntnis Gottes wachsen. Und das möchte ich jetzt euch da auch nochmal zeigen. Ich habe da versucht, es ist einfach ein Versuch, das mal ein bisschen darzustellen. Also nehmen wir jetzt mal an, ich verstehe den Willen Gottes. Ich weiss, was Gottes Gesinnung ist. Und was daraus erwachsen soll, und das ist das ganze Verständnis von der Bibel, ist nicht, dass ich das schubladisiere und zur Kenntnis nehme und irgendwie mal abprüfen kann in einer gescheiten Diskussion, sondern dass das in meinem Leben Hand und Füße bekommt. Darum da der Mann, der schafft. Also, das soll ich schaffen. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn wir wissen, Gott will, dass wir mit ihm reden, dass wir unser Herz öffnen und dass wir ihm sagen, was uns bewegt. Dann kann ich das zur Kenntnis nehmen, ich kann sogar darüber predigen. Ich kann das immer wieder betonen, aber ich kann es nie machen. Und ich blockiere den Wachstum. Das heisst, wenn ich das mache, erwachst eine Erkenntnis Gottes. Das heisst, wenn ich jetzt bete, ich sehe, Gott sagt, du dein Herz öffnen, du deine Sorgen auf mich werfen. Ich werde für dich sorgen. Und dann mache ich das. Das heisst, ich tue das praktizieren. Und dann erlebe ich, dass mir Gott hilft. Und noch eine erwachte Erkenntnis, dass ich zum Schluss komme, Gott ist treu. Den erwachsenen Erkenntnis vom Wesen Gottes. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und dann geht es weiter aus dem heraus, wo ich jetzt da drin gewachsen bin, Erkenntnis an Nähe Gottes gewonnen habe, sehe ich vielleicht in einem anderen Bereich wieder, dass ich Gottes Willen erkenne, was ich tun soll. Vielleicht ganz praktisch in meinem persönlichen Leben oder allgemein in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter. Ich tue das wieder machen und erlebe wiederum, dass Gott zu seinem Wort steht und erlebe wieder, dass Gott mir hilft. Und so, genau der Prozess, der spielt sich ab, auch bei uns, wenn wir einander kennenlernen. Wir lernen einander kennen, mal von außen, sind uns ein bisschen fremd und nachher machen wir mal etwas miteinander. Dann denken wir, zuerst vielleicht denken wir, oh, das ist ein ernster Kerli, der schaut immer so ernst rein. Und dann gehen wir mal fort miteinander und macht vielleicht ein Volleyballspiel und dann denken wir uns mal, ey, das ist ja ganz ein glatter Kerl. Mit dem kannst du sogar noch also auch mal ein bisschen lustig sein. Und so weiter. Lernen sich immer besser kennen. Und dann fangen wir an zusammen zu arbeiten, dann merkt man, oh, auf den kann man sich verlassen. Wenn man etwas sagt, dann funktioniert das. Und so wächst das Bild von der Persönlichkeit. Und so wächst die Erkenntnis Gottes. Je mehr, dass wir verstehen, was er will, was sein Herzensanliegen ist, und wir das Herzensanliegen übernehmen, je mehr werden wir wachsen in der Erkenntnis. Und Jesus sagt etwas ganz Ähnliches. Er sagt im Johannes 7, Vers 17, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Also wer das tut, der wird das merken. Und wer das nicht tut, der wird das nicht merken. Der wird etwas erzählen, was er gar noch nicht kennt. Und Gott wird ihm fremd bleiben. Weil Gott lehre mir kennen, das ist ein Wachstumsprozess. Genauso wie jeder Beziehung. Einmal kommt jemand in mein Leben hinein. Und ich kenne den. Ich mache mir ein Bild. Das machen wir, jeder von uns. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Wir tun jeden Menschen schubladisieren. Das machen wir einfach. Die Frage ist, ob man die Schubladen zumacht oder ob man sie offen lässt. Und jetzt, wenn ich mit dem Menschen mehr verkehre, so kommt er immer mehr Farbe über. Ich erkenne immer mehr, wie er ist. Ich werde vielleicht überrascht. Das hätte ich gar nicht erwartet. Bei einer Sache denke ich, ja, das habe ich mir vorgestellt. Aber ich kenne ihn immer besser. Und so ist es bei Gott. Wir lernen Gott kennen, wir vertrauen Jesus unser Leben an. Aber wir wachsen in der Erkenntnis. Und wir wachsen in der Erkenntnis in dem, dass wir mit ihm leben und mit ihm in Verbindung stehen. Und dass wir seine Gesinnung kennenlernen und entsprechend auch dieser Gesinnung handeln. So genau, wie ich weiss, wie meine Frau in bestimmten Situationen reagieren würde. So wissen wir mit der Zeit, wie Gott reagieren würde, was Gott zu etwas meint, was wir machen, wenn wir ihn immer besser kennenlernen. Das ist ein Wachstumsprozess. Und es ist interessant, dass ineinander die Erkenntnis vom Willen Gottes kommt von Gott. Das bringt uns überhaupt in die Lage, den Willen Gottes zu tun, also der Gesinnung entsprechend zu leben. Und wenn wir so leben, werden wir Gott immer vertrauter. Und das heisst nicht, und das ist jetzt das Faszinierende, dass wir das alles aus eigener Kraft mitmachen. Sondern es heisst da, wir werden gestärkt mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Gott gibt uns Kraft dazu. Nicht wir aus uns raus. Nicht die willensstarksten Menschen sind die, die im Willen Gottes leben und treu sind. Weil Kraft kommt nicht aus meinem eigenen Willen, sondern Kraft kommt von Gott. Und er schenkt sie denen, die in dieser engen Beziehung zu ihm leben, die seine Nähe suchen, die in Erkenntnis wachsen, stärkt er immer wieder von Neuem. Das ist Gottes Werk in unserem Leben. Wie werden wir reifere Christen? Wir werden reifere Christen, wenn wir uns erfüllen lassen und offen sind für die Gesinnung von Gott, wenn wir die übernehmen und entsprechend dem leben. Und nicht in erster Linie, dass wir Gesetze aufhäufen, sondern dass wir verstehen, was Gottes Anliegen ist. Und so kommen wir in einen kontinuierlichen Wachstums- und Reifeprozess hinein. Und die Erkenntnis Gottes in der, wo wir wachsen. Das heisst, dass Gott in seiner Persönlichkeit mir immer näher und vertrauter wird. Da drin findet unsere Seele immer wieder Ruhe. Und der Petrus schreibt der Gemeinde Gnade und Friede am Anfang von seinem zweiten Brief. Werde euch in reichem Maß zuteil, wie, durch was? Durch das, dass ihr alle Gesetze gehalten habt? Nein, durch die Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch die Erkenntnis Gottes kommt Gnade und Friede in unser Leben hinein. So wünsche ich, dass Gott Gnade schenkt, dass wir in dem Reifeprozess reinstehen, im Wissen darum, dass seine Kraft uns da hilft und dass er uns erfüllt. Und unsere Sache ist eigentlich nur dort, wo wir die zwei Pfeile gesehen haben, aufeinander prallen. Unsere Sache ist nur, an der Gesinnung Gottes Recht zu sprechen. Zu sagen, jawohl, so wie du siehst und dein Anliegen und so wie du die Sache beurteilst, das ist richtig. Ich bete mit uns. Ich will dir danken, Vater, dass du nicht einfach ein Gesetz uns in die Hand drückst. Und wenn wir von deinem Willen lesen in der Bibel, so meinst du nie einfach Vorschriften, sondern du meinst immer eine Gesinnung. Das, was dich bewegt, das, was dich freut, das, was dir wichtig ist, wo dein Herz dafür schlägt. Und Herr, es ist auch unser Wunsch, dass wir da drin können wachsen und immer mehr dich erkennen, wie du wirklich bist. Und da drin auch immer wieder Ruhe und Frieden zu finden. Ich danke dir. Amen.